Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext für die heutige Predigt steht im Markus-Evangelium im 2. Kapitel in den Versen 13 bis 22. Markus Kapitel 2, die Verse 13 bis 22. Da ging er, also Jesus, wieder an den See hinaus und die ganze Menge kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alphaeus, an der Zollstätte sitzen. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Und es geschah, als er in dessen Haus zu Tisch saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten. Denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer pflegten zu fasten. Und sie kamen zu ihm und fragten, warum fasten die Jünger des Johannes und die Pharisäer? Deine Jünger aber fasten nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Und dann, in jenen Tagen werden sie fasten. Und niemand näht einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, sonst löst ein neuer Flicken sich ab vom alten und der Riss wird schlimmer. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. Soweit Gottes Wort. Liebe Gemeinde, vor mehr als 300 Jahren sagte der französische Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal einmal, alle Menschen suchen Glück. Der Wille tut nie den geringsten Schritt außer auf dieses Ziel zu. Mit anderen Worten, alles, was wir Menschen tun, tun wir, um glücklich zu sein. Wenn wir arbeiten, arbeiten wir, um Geld zu verdienen, um uns dann etwas zu kaufen, weil wir von dem, was wir uns kaufen, uns erwarten, dass es uns glücklich macht. Oder wenn wir uns ausruhen, dann ruhen wir uns aus, um unsere Ruhe zu haben, um eben einfach mal glücklich zu sein. Vielleicht hat Pascal mit seiner Aussage so ein bisschen übertrieben, aber ich befürchte, dass er im Großen und Ganzen recht hat. Wenn ich mir so viele Menschen in unserer Gesellschaft angucke, dann bekomme ich den Eindruck, man lebt eigentlich nur fürs Wochenende oder für den Urlaub. Weil man eben vermutet, dass dort, wenn man frei hat, wenn man feiern kann, wenn man fröhlich sein kann, dort liegt dann das wahre Glück. Und dann gibt es auf der anderen Seite das Bild, was viele Menschen von Christen haben. Christen sind Menschen, die nichts dürfen. Und deswegen sind Christen auch Menschen, die sich niemals freuen. Die einen haben halt Spaß im Leben und die anderen haben einen Haufen Regeln und deswegen haben sie keine Freude. Das Bittere an diesem Bild von Christen ist, dass wir manchmal selbst dran schuld sind. Viele Christen denken, dass wenn sie ja nur ernst genug durchs Leben gehen, wenn sie fromm genug gucken und auch sonst sehr christlich wirken, dann ist man erst ein wahrer Christ. Im Mittelalter sind die Leute, wenn sie wirklich christlich sein wollten, in ein Kloster gegangen. Sie haben gedacht, am besten essen wir den größten Teil des Jahres nichts mehr Gutes. Und manche sind sogar so weit gegangen, dass sie gesagt haben, am besten hören wir ganz auf zu sprechen. Die Bibel gibt uns ein anderes Bild von Christsein. Sie zeigt uns ein Bild von einem Gott, der in Jesus Christus Mensch wird und der gerne und viel mit seinen Leuten feiert. Und darum dreht sich heute unsere Geschichte. Um Jesus, der mit einer Gruppe Menschen feiert und nachher sogar noch eine kurze Predigt über das Feiern hält. Um Jesus, der auf der einen Seite in seinem Leben sehr viel gebetet hat, bei dem in seinem Leben eben auch ganz viele, ich sag mal, normale Dinge getan hat. Wie essen, wie trinken, wie feiern, wie spazieren gehen und wie arbeiten. Und so soll das Thema für unsere heutige Predigt lauten: eine Feier mit überraschenden Gästen. Und wir wollen uns vier Dinge angucken. Erstens die Gäste auf dieser Feier, die sind nämlich alle krank. Dann die anderen, die wären gerne gesund. Dann den Gastgeber, der ist gleichzeitig Arzt und Bräutigam. Und dann ganz zum Schluss die Feier selbst. Die ist nämlich ein Ort der wahren Freude. Also der erste Punkt, die Gäste, die alle krank sind. Jesus war in Kapernaum, das war seine Heimatstadt, und er ging von dort hinaus an den See Genezareth. Steht in Vers 13, also im ersten Vers von unserem Abschnitt. Und dort am See Genezareth tut er das, was er eigentlich im Markus-Evangelium die ganze Zeit tut. Er predigt den Menschen das Evangelium. Und bei Predigen zog er eine ganze Menge von Leuten hinter sich her. Und während er da predigend am See entlang geht, kommt er irgendwann zu einer Hütte, die war wahrscheinlich aus Holz. Und diese Hütte war keine normale Hütte, sondern ich kann mir sogar vorstellen, dass einige von den Leuten, die hinter Jesus hergelaufen sind, diese Hütte gesehen haben und so gedacht haben, oh oh, warum geht Jesus jetzt auf diese Hütte zu? Und der Grund, warum die Leute so große Vorbehalte gegen diese Hütte hatten, war, dass es eben keine normale Hütte war, sondern dass es eine Zollstätte war. Und zwar die Zollstätte des Zöllners Levi. Deine Zollstätte war damals so etwas Ähnliches wie das Finanzamt heute. Ein Mann, den man Zöllner nennt, saß in dieser Hütte. Und diese Hütte lag meistens an einem wichtigen Weg. Und wenn Leute jetzt irgendwelche Waren oder Geld von A nach B bringen wollten und an dieser Hütte vorbei mussten, dann mussten sie bei diesem Zöllner Zoll oder Steuern bezahlen. Jeder von euch, der Geld verdient, der mag wahrscheinlich das Finanzamt jetzt nicht so besonders, aber das erklärt noch lange nicht, warum die Menschen damals eine so riesengroße Abneigung gegen Zöllner hatten. Und diese Abneigung, die die Leute gegen Zöllner damals hatten, die hatte vor allem zwei Gründe. Erstens, Zöllner waren Israeliten, aber sie arbeiteten für die Römer. Die Römer waren zu der Zeit die Besatzungsmacht in Israel. Und dementsprechend konnte sie keiner leiden. Wenn wir heute Steuern bezahlen, dann bezahlen wir unsere Steuern aus Deutschland nach Deutschland. Wenn die Leute damals Zoll bezahlt haben, dann haben sie ihren Zoll von Israel, aber eigentlich nach Rom bezahlt, also in ein anderes Land. Und wenn dann jemand kam, ein Israelit aus dem eigenen Volk, und mit den Römern zusammengearbeitet hat, dann war das Fass übergelaufen. So einer war Abschaum. Aber für Zöllner kam alles noch viel schlimmer. Sie arbeiteten nicht nur mit den Römern zusammen, sondern sie beuteten die Menschen auch aus. Die Zollpreise standen nämlich nicht fest. Also stand da kein Schild an der Tür und da stand drauf, es kostet jetzt jemals 10 Denare oder 10 Sesterzen oder was damals die Währung war. Sondern ein Zöllner musste einen bestimmten Betrag an die Römer bezahlen und den Rest durfte er behalten. Und er konnte die Preise selbstständig festlegen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das die Zöllner damals so richtig ausgenutzt haben. Sagen wir, die Römer haben gesagt, ich möchte 10% von dir haben, also ich möchte, dass du 10% Zoll nimmst. Dann konnte sich der Zöllner aussuchen, nämlich 15%, 20% oder sogar 30%. Und alles, was über war, konnte er behalten. Und so einer war dieser Levi. Ziemlich reich. Und das auch bei der anderen Geschichte, die wir eben in der ersten Schriftlesung gelesen haben, bei Zachäus gesehen. Der war sogar Oberzöllner und deswegen sogar noch reicher. Zöllner waren also ziemlich reich, aber auch ziemlich verhasst bei allen Leuten. Und vielleicht wundert ihr euch jetzt, wie kann man denn da Zöllner werden? Aber ich denke, wir haben am Anfang gesehen, dass Menschen so ziemlich alles tun, um glücklich zu werden. Ich bin ziemlich sicher, dass Levi so einer war. Der hat erwartet, okay, Zöllner, ich werde reich, dann werde ich glücklich. Aber selbst der Volksmund weiß, dass Geld alleine nicht glücklich macht. Und Levi ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass das nicht stimmt. Dass das genau so stimmt. Er konnte sich so ziemlich alles kaufen, was er wollte. Aber er war eben auch unglaublich einsam. Und er ist ein gutes Beispiel für so viele Menschen, die irgendwie durch irgendwas in dieser Welt ohne Gott ihr Glück suchen und es nicht finden. Und zu ihm geht Jesus hier hin und sagt, folge mir nach. Und Markus schreibt so trocken in Vers 14, Levi stand auf und folgte ihm nach. Und Lukas berichtet uns in seinem Evangelium sogar, dass Levi alles zurückließ, was er hatte, aufstand und Jesus nachfolgte. Das heißt, er gab von jetzt auf gleich seinen Zöllnerberuf auf, seine Zollstätte, was ja eigentlich eine Geldquelle war, und folgte Jesus nach. Und daran sehen wir, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Das bedeutet auch noch heute, mit Dingen aufzuhören, die gegen Gottes Willen sind. Nehmen wir zum Beispiel mal die anderen Jünger. Viele von denen waren ja Fischer. Und wir lesen später in den Evangelien, dass sie auch immer mal wieder fischen gegangen sind, obwohl sie Jünger von Jesus waren. Am Fischen ist ja auch nichts auszusetzen. Aber Leute, um ihr Geld zu bringen, wie das die Zöllner taten, das war als Freund von Jesus nicht mehr drin. Und deswegen hat Levi alles hinter sich gelassen und ist ein Freund von Jesus geworden. Und Jesus hat Levi nicht nur in seinen Freundeskreis berufen, sondern er hat ihn später auch zu einem der 12 Jünger gemacht. Levi hatte noch einen anderen Namen, nämlich Matthäus, und als dieser Matthäus hat er das erste Evangelium geschrieben. Wir sehen also, er ist auch wirklich dabei geblieben. Alle hatten ihn gehasst. Keiner konnte ihn leiden, aber Jesus kümmerte sich um ihn. Aber jetzt ist Levi Jesus ja nicht nur nachgefolgt, sondern er hat ihn gleich auch noch zum Essen eingeladen. Vielleicht war es so ein Abschiedsessen von seinen Zöllnerkollegen, das wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall waren auch eine ganze Menge Zöllner. Und dann noch eine andere Gruppe von Menschen, die Markus hier einfach Sünder nennt. Und jetzt denkt euch mal für einen Augenblick in so einen Jünger von Jesus rein. Sie waren ja von Jesus schon einiges gewöhnt. Er nahm ja nie ein Blatt vor den Mund, er legte sich gern mal mit Leuten an, er behauptete sogar, Gottes Sohn zu sein. Aber was er jetzt machte, zu diesem Levi nach Hause zu gehen, das war ein ganz schön starkes Stück. In so einer hektischen Zeit wie heute besteht ja Essen meistens nur aus eben Essen und dann macht man halt das, was man danach zu tun hatte. Aber damals hatte Essen eine ganz, ganz andere Bedeutung. Wenn man jemand zum Essen eingeladen hat, dann hat man ihm damit auch deutlich gemacht, ich möchte dein Freund sein. Und wenn der eingeladen wurde, dann gesagt hat, ja, ich komme, dann hat der Eingeladene gesagt, ja, ich möchte auch dein Freund sein. Das hatte also eine ganz, ganz große soziale Bedeutung, wenn man jemand damals zum Essen eingeladen hat. Und an dieser Stelle werden die Jünger wahrscheinlich gedacht haben, das geht zu weit. Wenn uns irgendeiner der religiösen Führer sieht, oder eigentlich egal, wer uns sieht, dann sind wir unten durch. Mit so jemand essen zu gehen, zu sagen, wir wollen Freunde von diesen Leuten sein, das kann nicht sein. Aber Jesus nimmt die Einladung an und isst mit ihnen. Und dort zu Hause bei Levi, wie gesagt, er war ziemlich reich und sein Haus deswegen wahrscheinlich nicht gerade klein, war eine ziemlich große Tischrunde. In Vers 15 heißt es am Ende, es waren viele, die ihm nachfolgten. Und das Besondere ist nicht nur, dass Jesus sich hier mit den Zöllnern und den Sündern abgab, sondern auch, was für eine bunte Mischung von Menschen hier am Tisch saß. Gehen wir nochmal zurück zu Levi und den anderen Jüngern. Die ersten 4 Jünger, die Jesus berufen hatte, waren von Beruf Fischer in Kapernaum. Und Levi war Zöllner in Kapernaum, direkt am Wasser, wie wir am Anfang lesen. Und von daher ist es irgendwo naheliegend, dass die meisten Waren, die Levi verzollt hat in seinem Leben und wo er die Leute um Geld betrogen hat, genau Fische waren. Wir wissen nicht genau, ob die anderen Jünger und Levi sich kannten, aber es ist ein gutes Bild, um sich mal vorzustellen, was für soziale Spannungen hier an diesem Tisch geherrscht haben dürften. Was für Spannungen es auch im Volk Israel im Ganzen gab. Und so gibt es auch heute im christlichen Bereich alle paar Jahre irgendwelche neuen Trends, wie man Gemeinden bauen soll. Und zurzeit ist es gerade modern, ich habe das gerade letzte Woche wieder gesehen, Gemeinden zu bauen für bestimmte Gruppen. Also wir bauen eine Gemeinde für Studenten und eine für Akademiker und eine für Arbeitnehmer und eine für Leute, die in der Stadt wohnen und dann noch eine für Leute, die auf dem Land wohnen. Weil alle Leute ticken ja anders und die meisten Leute verstehen sich mit den Leuten am besten, die genauso sind wie sie. Also bauen wir Gemeinden, da gibt es auch weniger Krach in Gemeinden. Die Bibel macht uns klar, Jesus macht uns klar und vor allem auch Paulus in seinen Briefen macht uns klar, dass es Gemeinden für verschiedene Interessengruppen oder Bevölkerungsgruppen oder was auch immer nicht geben darf. Denn es ist die große Stärke und gleichzeitig die große Herausforderung für jede Gemeinde, in der Bibel und auch heute noch, dass sich in Gemeinden Menschen versammeln, die völlig unterschiedlich sind. Das ist nicht immer ganz einfach. Da sind wir als Gemeinde sicherlich keine Ausnahme, aber es ist absolut biblisch. Und Jesus hat das hier im Haus von Levi vorgemacht. Leute an einen Tisch zusammenbringen, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Zöllner und Sünder. Leute, mit denen sich ein Star, wie Jesus ja angesehen wurde, doch eigentlich nicht abgeben sollte. Streng genommen waren die Gäste hier bei Levi im Haus. Aber die eigentliche Hauptperson, der eigentliche Gastgeber, um den sich alle versammelten, war Jesus. Er war es, der die Gemeinschaft mit ihnen suchte. Und das gefiel nicht allen. Vor allem denen nicht, die erst gar nicht eingeladen waren. Und die wollen wir uns im zweiten Punkt angucken. Die anderen wären gerne gesund. Jesus war mittlerweile so bekannt geworden, dass er nichts mehr tun konnte, ohne dass irgendwer wusste, wo er war. So ist es auch nicht erstaunlich, dass die religiösen Führer schnell dahinter kommen, wo Jesus sich aufhält. Und die Frage ist, wer waren diese religiösen Führer? Wir hatten sie ja schon das letzte Mal kennengelernt, als sie aus ganz Israel kamen, um Jesus zu sehen. Sie wollten wissen, wer er war, und sie sind in dieses Haus reingegangen, wo Jesus predigte, und dann die Geschichte, wo der Gelähmte durchs Dach kam. Und sie saßen da und sie haben sich angehört, was Jesus zu sagen hatte, und sie haben sich so ihre Gedanken gemacht. Und Jesus hatte ihnen gesagt, euer wahres Problem sind nicht eure Krankheiten und auch nicht eure Probleme im Alltag, sondern euer wahres Problem ist eure Sünde. Das war Jesu Botschaft gewesen. Hier stellt uns Markus jetzt diese religiösen Führer ein bisschen genauer vor. Er nennt sie uns nämlich zum ersten Mal mit ihrem Titel. Und dieser Titel lautet Pharisäer. Und die Pharisäer waren das, was wir heute vielleicht so als Pastoren oder Älteste bezeichnen würden. Nur eben damals im Volk Israel. Sie waren die religiösen Führer, die Menschen hörten auf sie. Und es gab verschiedene Gruppen von religiösen Führern, also verschiedene Parteien. Aber die Pharisäer waren die allerernsthaftesten. Sie wollten die Bibel und Gott wirklich ernst nehmen. Sie wollten die Bibel und Gott so ernst nehmen, dass sie neben der Bibel noch einen ganzen Haufen anderer Gebote sich selbst erfunden haben. Sie haben sich überlegt, was könnte Gott gefallen? Dann haben sie Gebote geschrieben, wo sie dachten, das gefällt Gott. Und dann haben sie beschlossen, wir halten uns ganz genau daran. Und wir lehren alle anderen Menschen, dass sie sich auch daran halten müssen. Aber dabei gibt es ein großes Problem. Sie wollten Gott zwar unbedingt gefallen, und das ist sehr gut, aber sie verließen sich dabei auf sich selbst. Und das führt zu etwas, was die Bibel als Selbstgerechtigkeit bezeichnet. Das ist die Meinung, ich selbst kann alles so hinbiegen, dass ich vor Gott bestehen kann. Und das sehen wir wahrscheinlich an keiner Geschichte deutlicher als in der Geschichte, die wir eben in der ersten Schriftlesung gelesen haben. Von dem Pharisäer und dem Zöllner, die sich gegenüberstehen und beten. Beide mit völlig unterschiedlichen Einstellungen. Aber auch in unserem Abschnitt hier gibt es einen Hinweis darauf, wie die Pharisäer Gottesdienst verstanden. In Vers 18 nämlich. Da kommen sie zusammen mit den Jüngern von Johannes zu Jesus und fragen ihn, Jesus, wir fasten alle, die Jünger des Johannes fasten auch alle, deine Jünger fasten nicht. Warum fasten sie eigentlich nicht? Es kann doch nicht sein, dass wir alle gottesfürchtiger sind als deine Jünger. Nun, was steckte dahinter? Im Alten Testament war tatsächlich geboten zu fasten. Genau einmal im Jahr. Am wichtigsten Feiertag, den es in Israel gab, das war der Großversöhnungstag, sollte das ganze Volk fasten. Und die Logik der Pharisäer war, Gott findet Fasten gut und sagt, wir sollen es einmal im Jahr machen. Machen wir es doch öfter, machen wir es viel öfter, machen wir es zweimal die Woche, das sind 104 Mal im Jahr. Jeden Montag und jeden Donnerstag fasten. Und wenn wir das tun und noch einen ganzen Haufen anderer Dinge, dann muss Gott uns doch einfach lieb haben. Bevor wir jetzt aber mit dem Finger auf die Pharisäer zeigen und uns über sie lustig machen, ist es gut, uns mal selbst zu hinterfragen. Gibt es vielleicht, und ich sage, gute Dinge in unserem Leben? Kann alles sein. Beten, Bibel lesen, spenden, nett zu anderen Leuten sein, anderen Leuten helfen und so weiter. Die wir tun, um von Gott geliebt zu werden. Gibt es solche Dinge? Denn dann begehen wir im Grunde den gleichen Fehler wie die Pharisäer hier. Wir denken, Gottes Liebe würde von irgendetwas abhängen, was wir tun. Bibel lesen, beten, spenden, nett zueinander sein, mit anderen Leuten das Evangelium teilen. Das sind alles sehr, sehr gute Dinge. Aber lasst sie uns tun, weil wir von Gott geliebt werden und nicht, damit wir von Gott geliebt werden. Lasst sie uns tun, weil wir von Gott geliebt werden und nicht, damit wir von Gott geliebt werden. Und für solche Leute wie die Pharisäer waren Zöllner natürlich eine riesige Provokation. Andere Leute, die sich wie die Zöllner nicht für die strengen Regeln der Pharisäer interessierten und sich auch sonst eigentlich nicht so um Gott kümmerten, die wurden von den Pharisäern einfach als Sünder bezeichnet. Und diese beiden Gruppen, Zöllner und Sünder, sitzen bei Levi zu Hause und mittendrin sitzt Jesus. Und damit provozierte er die Pharisäer natürlich. Wir wissen nicht genau, wie es aussah, aber es ist durchaus wahrscheinlich, dass die Pharisäer auf der Straße standen und es war meistens zwischen dem Essensraum und der Straße in den warmen Ländern damals nur so ein Vorhang, der die Straße von dem Essensraum eben abgetrennt hat und so konnte im Prinzip jeder, der wollte, mal beim Essen zugucken. Und es ist gut möglich, dass die Pharisäer da einfach standen und sich das angeguckt haben und nur mit dem Kopf geschüttelt haben. Das letzte Mal, als der Mann durch die Decke kam, da fingen sie an zu denken. Da haben sie nichts gesagt, da haben sie nur gedacht. Jesus wusste trotzdem, was sie dachten. Dieses Mal sind sie schon mutiger. Sie gehen immer noch nicht zu Jesus hin und fragen ihn direkt, aber sie fragen seine Jünger. Und sie fragen sie, warum isst und trinkt er mit Zöllnern und Sündern? Und wir hatten das ja schon, das heißt so viel wie, warum wird gerade er, dieser Lehrer, dieser Rabbi, gerade er ein Freund von dem schlimmsten Abschaum, dem es in unserem Land gibt. Aber obwohl sie auch dieses Mal eben nicht direkt zu Jesus hin sind, sondern nur zu seinen Jüngern, wusste Jesus sofort, was sie für ein Problem hatten. Und die Antwort von Jesus auf ihr Problem ist äußerst interessant. Es ist Vers 17. Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Der Gastgeber ist gleichzeitig Arzt und Bräutigam. Ich hatte eben schon gesagt, dass der eigentliche Gastgeber bei dem Gastmahl von Levi im Grunde Jesus ist. Er ist der Besondere. Er ist der, der sich herablässt, der Freund von diesen Zöllnern und Sündern sein will. Er ist der, an dem sich auch die Pharisäer stoßen. Und er ist der, der sagt, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Wen meint Jesus hier, wenn er von Starken und Kranken spricht? Fangen wir vielleicht mit den Kranken an. Wer sind die Kranken? Die Kranken sind die, die wir im ersten Punkt dieser Predigt betrachtet haben. Die Gäste auf der Feier von Jesus. Levi, seine Zöllnerkollegen und die Sünder. Und die Frage ist, warum nennt Jesus sie hier Kranke? Bis zu diesem Punkt hätte man ja denken können, Jesus ist eigentlich ziemlich egal, dass die Sünder und die Zöllner sich bis hierher nicht für Gottes Gebote interessiert haben. Er möchte einfach nur ihr Freund sein, einfach Gemeinschaft mit ihnen haben. Aber das Besondere hier ist, dass Jesus mit diesen Leuten essen geht und Freundschaften schließt. Und das heißt nicht, dass ihm egal ist, wie sie leben. Ihm ist nicht egal, was sie tun. Er bezeichnet sie hier ja interessanterweise als Kranke, also als Menschen, die einen Arzt brauchen, mit denen nicht alles in Ordnung ist. Und im zweiten Teil von Vers 17 macht er das dann sogar noch deutlicher. Er sagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Die Leute, mit denen Jesus hier ist, werden also nicht nur von den Pharisäern als Sünder bezeichnet, sondern auch von Jesus selbst. Er ruft sie zur Buße, das heißt, er verlangt von ihnen, dass sie umkehren von ihren Wegen, dass sie ihr altes Leben hinter sich lassen und ihm nachfolgen, so wie Levi das getan hat. Er sagt also nicht zu den Leuten am Tisch, oh, ja, es ist halt alles gut, lasst uns essen und feiern, sondern er sagt, ihr seid krank und ihr braucht einen Arzt. Ihr seid Sünder und ihr müsst umkehren. Aber dabei haben sie einen Vorteil gegenüber allen anderen Menschen. Sie waren nämlich nicht nur krank, sondern sie wussten auch tief in ihrem Herzen, dass sie krank waren. Denn sie haben sich ja nie um irgendwas von Gott gekümmert. Vielleicht mussten einige am Tisch schlucken, als Jesus das hier sagte. Aber die allermeisten von ihnen werden gewusst haben, das, was Jesus hier bei uns sagt, wenn er uns hier krank nennt, damit hat er vollkommen recht. Wenn wir unser Leben angucken, dann ist da nichts, was man als stark oder gesund oder gerecht bezeichnen könnte. Und in seinem Umgang hier mit Sündern ist Jesus ein Vorbild für uns Christen. Denn wenn wir im Leben von anderen Menschen Sünde sehen, dann neigen wir zu einer von zwei Reaktionen. Entweder wir kommen mit dem Gesetz und sagen, das und das hast du falsch gemacht. Wir werden dann schnell überheblich und kommen mit dem Zeigefinger und vielleicht sagen wir das noch nicht mal, sondern denken es nur so hintenrum. Die andere Reaktion, die wir vielleicht öfter zeigen, ist so der Weg der billigen Gnade. Dass wir so sagen, naja, das, was der da macht, finden wir zwar jetzt nicht wirklich gut, aber Jesus ist ja ein Gott der Liebe und das passt schon irgendwie. Jesus begeht hier weder den einen noch den anderen Fehler. Er sucht Gemeinschaft mit Leuten, die Fehler begehen. Er liebt sie, aber er macht ihnen gleichzeitig klar, dass ihr Lebensstil, das wie sie leben, nicht in Ordnung ist. Und so sollen auch wir Christen nicht dafür bekannt werden, dass wir die Leute sind, die immer mit dem Zeigefinger auf andere zeigen und sagen, der lebt aber unmoralisch. Oder dass wir im Gegensatz dazu alles laufen lassen und sagen, naja, passt schon. Sondern wir sollten es so machen wie Jesus hier. Gleichzeitig Gottes Forderungen deutlich machen und Gottes Gnade betonen, bezeugen und leben. Die Kranken. Die Krankengäste sind also die Zöllner und Sünder, die hier mit Jesus essen. Die andere Gruppe sind die Starken oder Gesunden. Es sind diese Starken, von denen Jesus hier sagt, dass sie keinen Arzt brauchen. Ganz offensichtlich sind das die Pharisäer. Schließlich waren sie das krasse Gegenteil zu den Zöllnern. Mit ihrem ganzen Leben wollten sie Jesus gefallen. Sie fasteten mehr, als sie mussten. 104 Mal so oft. Das soll ich mal vorstellen. Hätte Jesus nicht allen Grund gehabt, sie richtig, richtig gut zu finden? Auf der einen Seite ist dieser Begriff gesund oder stark, erstmal ein Kompliment für die Pharisäer. Wir dürfen nicht übersehen, dass Jesus es gut findet, dass sie sich so sehr fürs Gesetz einsetzen. Und er kritisiert sie auch niemals dafür. Aber die Bezeichnung Gesunde und Gerechte ist auch und vor allem ironisch gemeint. Jesus sagt ihnen im Prinzip, ihr haltet euch für gesund, für stark und für gerecht. Aber egal wie ihr euch anstrengt, ihr seid es nicht. Ein bisschen stärker, ein bisschen gesünder, ein bisschen gerechter, vielleicht. Aber bei weitem nicht so sehr, dass ihr bei Gott damit durchkommt. Ihr müsst wie alle anderen auch zu mir als dem Arzt kommen. Und deswegen sind die Pharisäer auch nicht wirklich gesund, sondern sie sind die, die gerne gesund wären oder die, die sich für gesund halten. Aber in Wirklichkeit sind sie fast genauso krank und fast genauso ungerecht wie alle anderen auch. Und von daher können wir Vers 17 vielleicht auch so formulieren. Nicht die, die krank sind, aber sich für stark halten, brauchen einen Arzt. Stattdessen brauchen die einen Arzt, die krank sind und wissen, dass sie krank sind. Ich bin nicht gekommen, Ungerechte zu rufen, die sich für gerecht halten, sondern Ungerechte, die einsehen, dass sie Sünder sind, damit sie von ihren Wegen umkehren. Und das sagt er nicht nur zu den Leuten, die mit ihm am Tisch sitzen, oder zu den Pharisäern, sondern er sagt das auch zu uns. Der erste Schritt des Glaubens und der einzige Weg zur Errettung ist einzusehen, dass ohne Jesus, den Arzt, der uns gesund machen kann, nichts geht. Jesus sagt hier, ihr müsst einsehen, dass ihr krank seid. Denn eure selbstgemachte Gesundheit, die zählt von mir nichts. Und direkt danach stellen sie diese Frage nach dem Fasten in Vers 18. Und sie zeigen damit genau, dass sie das nicht verstanden haben. Denn sie fragen, warum fastet ihr nicht? Warum fasten deine Jünger nicht, Jesus? Und die Antwort, die wir jetzt von Jesus erwarten würden, geht doch ungefähr so. Pharisäer, versteht doch mal endlich, es geht nicht um selbstgemachte Regeln. Es geht um den Glauben an mich. Aber wie meistens überrascht uns Jesus, wie er damals auch seine Hörer überrascht hat mit seinen Antworten. Er sagt nämlich, können die Hochzeitsgäste feiern, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Jesus wechselt hier das Bild. Eben noch war es der Arzt. Er war der Arzt und die Menschen die Kranken. Jetzt ist er dabei, sich selbst als den Bräutigam zu bezeichnen und die Menschen als die Gäste. Und er sagt, Fasten und Hochzeitsfeiern, das geht nicht zusammen. Das ging damals nicht zusammen und das geht auch heute noch nicht zusammen. Und genauso wenig geht es, wenn man gezwungenermaßen fastet, wenn Jesus da ist. Jesus hat später selbst gefastet, das lesen wir auch in den Evangelien. Aber wogegen er sich hier in unserem Abschnitt wendet, ist dieses, du musst aber fasten, obwohl es eigentlich nirgends in der Bibel geboten ist. Und um das zu erklären, benutzt Jesus zwei Bilder. Und ich lese uns nochmal die Verse 21 und 22. Und niemand näht einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid. Sonst löst sein neuer Flicken sich ab vom alten und der Riss wird schlimmer. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. Im Grunde haben wir hier zweimal das gleiche Bild mit unterschiedlichen Gegenständen. Und die Botschaft ist, verbinde nicht einen alten Gegenstand mit einem neuen Gegenstand, weil wenn man die beiden dann verbunden hat, sind nachher beide kaputt. Sowohl der alte als auch der neue Gegenstand. Und das Bild oder die beiden Bilder sind aus dem damaligen Alltag, aber es ist eigentlich gar nicht so leicht zu verstehen, was Jesus damit gemeint hat. Fragen wir also erst danach, was ist der alte Gegenstand? Also das alte Kleidungsstück oder der alte Weinschlauch? Zunächst einmal ist es der alte Bund mit seinen Gesetzen. Und jetzt fragen vielleicht manche von euch, wieso macht Jesus hier denn dann den alten Bund so schlecht? Galt nicht auch schon im alten Bund, dass wir nur aus Glauben gerecht werden können? Und ich denke, ja, das galt auch schon im alten Bund. Und deswegen ist es wahrscheinlicher, dass Jesus hier mit den alten Schläuchen und dem alten Kleidungsstück den alten Bund meint, wie ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten verstanden haben. Nämlich eben mit diesen ganzen Gesetzen und diesem ganzen Tue etwas, damit Gott dich liebt. Jesus meint hier mit den alten Schläuchen dieses Leben in Selbstgerechtigkeit. Ich tue bestimmte Dinge und dann wird schon alles passen vor Gott. Was Jesus also mit dem Flicken und dem neuen Wein dann deutlich machen will, ist, seitdem ich da bin, ist eine neue Zeit gekommen. Ich sage es euch ganz deutlich, errettet werden könnt ihr nur durch mich, nicht durch irgendwie so einen Mix. Jesus sagt in Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Eure selbstgemachten Regeln, in unserem Fall vielleicht jetzt hier die Fastenregeln, aber egal welche, die helfen euch da nicht weiter. Und deswegen könnt ihr auch nicht hingehen und auf euer altes Leben oder eure alte Religion so ein bisschen Jesus obendrauf nähen. Ihr könnt Jesus nicht als Flicken für euer Leben benutzen. Wenn ihr wirklich gesund, gerecht und stark werden wollt, dann lasst eure alte Religion hinter euch. Dann schmeißt die alten Schläuche und die alten Kleider weg. Und auch wir heute können nicht einfach leben und denken, ja, eigentlich sind wir gut genug. Eigentlich leben wir ein ganz anständiges Leben und dann gehen wir eben freitags oder sonntags noch in die Gemeinde und kleben dadurch noch so den Jesusflicken auf unser Leben obendrauf, so als Krone. Das geht nicht. Jesus sagt hier ganz oder gar nicht. Keine halben Sachen. Und was passiert, wenn wir zu ihm kommen und sagen, dass wir selbst eigentlich ungerecht sind? Dass wir es aufgeben wollen, die zerrissene Kleidung unseres Lebens selbst zu flicken? Was kommt danach? Und die Antwort, die Jesus uns in diesem Abschnitt gibt, ist erstaunlich. Jesus sagt nämlich, danach kommt das Feiern. Und so bin ich beim vierten Punkt, die Feier als der Ort der wahren Freude. Wenn uns heute ein Arzt hilft, dann kommt danach die dicke Rechnung. Noch geht diese Rechnung direkt meistens an die Krankenkasse, aber wer weiß, wie lange noch. Und die Frage ist, ist das bei Jesus auch so? Wenn er uns geholfen hat, was kommt dann? Und interessant ist, von Jesus bekommen wir da nicht eine Rechnung, sondern von Jesus bekommen wir die Eintrittskarte zu einem Fest. Er will mit uns feiern. Wir haben eben schon gesehen, dass es leider Christen gibt, die leben so, als würde Christsein bedeuten, dass man im Leben jetzt keine Freude mehr haben darf. Und Jesus ist da offensichtlich ganz anderer Meinung. Sonst würde er ja in unserem Abschnitt hier nicht gleich zweimal über Feiern sprechen. Einmal feiert er wirklich mit Levi und den Zöllnern und den Sündern. Und einmal sagt er, dass er mit seinen Jüngern Hochzeit feiert. Und als letztes wollen wir die Frage stellen, was können wir daraus lernen? Und ich denke, dieser Abschnitt und die ganze Bibel insgesamt lehren uns drei Dinge. Und das erste ist, Jesus ist für Feiern. Jesus ist eben nicht gegen Feiern und fröhlich sein in dieser Welt. Wir dürfen und wir sollen uns über viele Dinge freuen. Das sind zum einen die Dinge, die Gott uns in Christus geschenkt hat. Das Evangelium zum Beispiel. Das ist ein Grund oder vielleicht der wichtigste Grund, warum wir heute Morgen hier im Gottesdienst zusammen sind. Um zu feiern, was Gott für uns getan hat. Aber darüber hinaus dürfen wir auch alles andere in diesem Leben genießen. Essen, trinken, feiern, das Meer, die Berge, Musik, was es noch alles gibt. Paulus schreibt einmal gegen Leute, die gutes Essen verbieten wollen, nichts ist verboten, wenn wir es mit Danksagung empfangen. Und der Grund dafür ist, dass Gott alles geschaffen hat. Und nachdem er alles geschaffen hat, hat er gesagt, es ist sehr gut. Er will, dass wir es genießen. Und wie Jesus selbst das gelebt hat, sehen wir, wie oft wir Geschichten von ihm lesen, wo er isst oder trinkt oder feiert. Das erste Wunder, was wir von ihm lesen, die Hochzeit zu Kana oder die Speisung der 5000 oder das Gleichnis vom verlorenen Sohn, endet damit, dass es eine große Feier gibt. Und ganz oft vergleicht er auch sein Reich mit einem großen Hochzeitsfest, zum Beispiel hier, aber auch noch an ganz vielen anderen Stellen. Und wenn dann die Pharisäer Jesus irgendwann mal als Weinsäufer beschimpfen, dann haben sie damit natürlich Unrecht. Denn Jesus ist auch immer dafür, dass wenn wir feiern oder wenn wir fröhlich sind, dass wir es nicht übertreiben. Dass wir alles vor Gott tun, mit Danksagung empfangen, nennt das Paulus. Aber er ist dafür. Und er ist so sehr dafür, dass er hier sein Leben gemeinsam mit den Jüngern als eine Feier bezeichnet. Sein Leben. Er hat uns so reich beschenkt, weil er will, dass es uns gut geht. Erstens also, Jesus ist für Feiern, für fröhlich sein und für genießen. Und dann das Zweite, was wir daraus lernen können, feiern, auch wenn das Leben dagegen spricht. Vielleicht denken sich jetzt einige von euch, na, schön und gut, Aber viel zu oft läuft es doch im Leben einfach nicht. Meistens ist einem ja nicht nach Feiern und Fröhlichsein zumute. Und interessant ist, dass Jesus in unserem Abschnitt auch darüber spricht. Vers 20 sagt er, es kommt der Tag, wo der Bräutigam von ihnen genommen wird, da werden sie fasten. Und Jesus spricht hier von seinem eigenen Tod. Sein eigener Tod war für seine Jünger ein herber Tiefschlag. Er wusste also, dass ein Tag kommen wird, wo Feiern nicht so angebracht ist. Und damit liefert er uns auch gleichzeitig den Grund dafür, warum wir eben uns in diesem Leben nicht immer danach fühlen, jetzt fröhlich zu sein. Die Ursache nämlich, dass Jesus sterben musste, dass die Jünger deswegen traurig waren und dass wir auch heute so oft nicht zufrieden mit unserem Leben sind, ist, dass die Probleme des Alltags schwer auf uns lasten. Und die Ursache dafür ist unsere eigene Sünde. Und trotz allem, auch wenn es uns wirklich oft nicht gut geht, es ist wirklich an das zu denken, was wir alles Gutes und Schönes von Gott empfangen haben. Ich denke, dass wir dafür so oft und so schnell den Blick verlieren, wie reich er uns beschenkt und wie er uns segnet. Er schafft zwar unsere Probleme nicht immer gleich aus der Welt, aber es rückt vielleicht unseren Blick gerade. Schließlich hat Jesus selbst so oft gefeiert und so oft gut gegessen, obwohl er wusste, dass das Schlimmste, was einem Menschen jemals auf dieser Erde passiert ist, ihm bevorstand. Das sagt er in Vers 20. Er wusste das. Paulus schreibt mal an eine Gemeinde, freuet euch alle Zeit. Er meint damit wirklich immer. Die zweite Sache, die wir hier von Jesus lernen, ist, freuen wir uns, auch wenn das Leben dagegen spricht. Und das dritte, was wir lernen können über Jesus, der feiert, ist, dass die wahre Feier, das wahre Fest noch kommt. Die Frage ist ja, wie passt das zusammen? Jesus will, dass es uns gut geht, aber in unserem Leben sehen wir so wenig davon. Und die Antwort auf diesen Einwand ist, dass das wahre Fest noch kommt. Wirklich feiern werden wir im neuen Jerusalem, wenn Jesus wiedergekommen sein wird. Das beschreibt die Bibel an vielen Stellen, zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 19. Sagt Johannes, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und auf dieser Feier wird dann alles vollkommen sein. Kein Leid mehr, keine Probleme mehr, nichts, was uns ablenkt oder bedrückt. Und trotzdem denke ich mir manchmal, dass es doch eigentlich zu fantastisch für uns ist, zu weit weg. Denken wir nicht alle oftmals, das klingt gut, darauf freuen wir uns auch irgendwie, aber es ist noch nicht real. Also wirklich vorstellen können wir es uns noch nicht. Ein Grund, warum Jesus uns seine Schöpfung gegeben hat, ist genau das. Wenn ihr das nächste Mal etwas Gutes esst, dann denkt einmal darüber nach, dass Gott euch das geschenkt hat, um euch schon mal ein bisschen zu zeigen, wie gut es im Himmel sein wird. Nachher werden wir zusammen Abendmahl feiern und es heißt in unserer Abendmahlsliturgie, wir genießen an seinem Tisch einen Vorgeschmack. Also ein bisschen etwas von dem Überfluss der Freude, die er zugesagt hat. Wir schauen mit großem Verlangen aus nach seiner Wiederkunft in Herrlichkeit, nach der Hochzeit des Lammes, bei der er den Wein mit uns neu trinken wird im Reich seines Vaters. Wir haben am Anfang gesehen, dass jeder Mensch nach Glück sucht. Die einen wie Levi suchen es in der Welt, vielleicht im Geld. Die anderen wie die Pharisäer, sie suchen es in der Religion, im sich zu Gott hocharbeiten. Aber Jesus lässt sich von beidem nicht beeindrucken. Sondern er sagt hier, ich bin gekommen, um euch zum einzigen Ort zu bringen, wo es wahre Freude und wahres Glück zu finden gibt. Und wo gerade die größte und beste Feier, die es je gab, für euch vorbereitet wird. Amen.